Vielen Dank. Das, im letzten Lied war das Thema von der Predigt schon drin, für immer. Für immer. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, muss was bekennen. Ich bin gar nicht so weit weg von der Landwirtschaft, wie ich manchmal wirke. Ja, ist so. Ich habe das Vorrecht genossen, immer wieder auf dem Nebenerwerbslandwirtschaft meines Großvaters Urlaub machen zu dürfen. Die war in Ostwestfalen. Das gibt's. Ist in der Nähe von Bielefeld. Da kommt mein Vater her. Und sein Vater hatte eben eine Landwirtschaft. Und ich sag euch, es gab in meiner Kindheit keinen Ort, an dem ich mich wohler gefühlt habe. Wirklich? Ja, Mann, das war so. Und bis heute habe ich keinen Bauernhof gefunden, wo ich mich wohler fühlen würde. Aber ich bin auch nicht mehr so oft auf dem Bauernhof. Aber es war also 530 Kilometer, glaube ich, weg von meinem Wohnort Stuttgart. Ich habe viel Beton kennengelernt in meiner Jugend. Und dann sind wir lange über die Autobahn gefahren, aber schon allein die blauen Schilder auf der Autobahn mit den Kilometerangaben, das war ein Traum. Echt? Und ich wusste, die letzte Wegstrecke, das ist so ein Schotterweg, das war noch nicht mal geteert, das war wirklich noch außerhalb von irgendeinem Dorf. Das Dorf hieß Bonneberg, das kennt kein Mensch. Übrigens, kennt jemand, da hinten kennt jemand Bonneberg? Ist ja der Hammer. Woher?
Viele Jahre in der Großfläche in der Region gelebt.
Ach, was? jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt dieses Lied? Schwachsinniger Text. Herz über Kopf, kennt ihr das? Wer singt das? Herz über Kopf. Hier, Jungen, ihr müsst es doch, Herz über Kopf. Jedenfalls, der Sänger kommt aus Bonneberg. Er behauptet immer, er kommt aus Bielefeld, aber kommt aus Bonneberg. Also wird bekannter, aber es ist wirklich winzig klein. Und dieser Bauernhof war noch außerhalb dieser Ortschaft. Und wie gesagt, es ging dann noch so ein Schotterweg, einen kleinen Hügel hoch und dann standen ein paar Kirschenbäume und dann sind wir auf den Hof gefahren und ich war zu Hause. Das ist wirklich. Noch heute habe ich heimatliche Gefühle, wenn ich daran denke. Meine Oma, die gestrahlt hat, mich zu sehen. Mein Großvater, der mit mir morgens die Schweine füttern gegangen ist. Nachdem ich als erster am Hühnerstall war und die Eier geholt habe, um damit das Frühstück zu gestalten, mitzugestalten. Mein Großvater war ein ganz sparsamer Mensch, aber es gab auch so eine Tasse im Schrank, die eben, weil er so sparsam war, über zig Jahre immer die gleiche geblieben ist. Er hat immer aus so einer Metalltasse getrunken und ich habe eine Keramiktasse bekommen, die war weiß mit blauen Punkten. Wie ich mich auf die Tasse gefreut habe. Das erste Frühstück morgens aus dieser Tasse das Getränk, den Kaba aus dieser Tasse zu nehmen, ein Traum. Ich war wirklich zu Hause. Und dann die Familienfeste, die es da gab. Jeder hat was dazu beigetragen. Alle waren fröhlich. Das war so ein Stück Himmel auf Erden. Und jetzt kürzlich ist dieser Bauernhof verkauft worden an einen Schrotthändler. Das Stück Heimat ist weg. Da hat auch schon lange niemand mehr gelebt. Ich bin mit meinen Söhnen dann nochmal hin und habe denen den Heuboden gezeigt. Da haben wir Verstecke gespielt und hier waren die Schweine und da gab es noch ein paar Kühe. Und wir sind immer von da oben runtergesprungen, haben fliegende Katze haben wir gespielt. Das habe ich meinen Söhnen alles gezeigt, aber jetzt ist es weg. Ist weg. Ein wirkliches Stück Heimat. Ein Ort zur Ruhe zu kommen. Das beste Beispiel ist, wir haben dann immer fußballbegeisterte Familie, alle. Wir haben dann immer auf dem Vorplatz Fußball gespielt, Scheunentor war das Tor. Und ich habe einmal geschossen, völlig den Schuss versemmelt. Und meine Tante stand an ihrem Auto, ein roter Golf GTI, und wollte gerade die Tür zumachen an dem Auto. Und der Ball ist durch die sich schließende Tür, durch die Lücke, die da noch geblieben ist, wirklich Zentimeter genau hat er dann durchgepasst, dann war die Tür zu, Ball war drin. Das zeigt, wie da alles gepasst hat. Also es ist für mich bis heute ein Bild, wie auf diesem Hof echt alles, wirklich alles gepasst hat. Ich durfte Trecker fahren, ich durfte mit meiner Tante mit 14 Jahren das erste Mal Auto fahren, ist verjährt, das kann ich sagen. Und jedes Mal, wenn ich losfahren musste, wenn ich wieder nach Hause musste, zu Hause war ich nicht immer so beliebt. Zu Hause lief es nicht immer so rund. Ich hatte für meine Mitschüler manchmal nicht die richtigen Klamotten, weil wir auch nicht so viel Geld hatten. Und so weiter und so fort. War so eine Wehmut, wenn ich gehen musste. Und jetzt, da ich weiß, dass dieser Bauernhof verkauft wurde, ist auch so ein bisschen Wehmut. Was bleibt? Was macht unser Leben aus? Was gibt unserem Leben Bestand? Wenn wir immer wieder erleben müssen, dass Dinge wegbrechen. Dass das, was wir uns auch selber aufgebaut haben, dass das nicht hält. Manche Leute kommen ja auf ganz lustige Ideen. Die nehmen Drogen, um schneller Fahrrad fahren zu können. Um was Bleibendes darzustellen, um mal zu gewinnen, um mal anzukommen, um Anerkennung zu bekommen, um was zu werden. Andere missachten die Gesetze, um mehr Umsatz machen zu können. Bin gespannt, wie das weitergeht mit der Automobilindustrie. Und andere halten sich an ihrer Macht fest und können nicht loslassen und unterdrücken dabei andere. Das ist ein Streben in uns Menschen, was Bleibendes zu erreichen, was Bleibendes zu bekommen. Dieses für immer, von dem wir gesungen haben. Für immer. Was ist denn für immer? Alles ist irgendwann mal vorbei. Jetzt habe ich was vergessen. War schon mal jemand am See Genezareth? Auch so eine Idylle. Ich war dreimal da bis jetzt. Und jedes Mal fantastisch. Wirklich fantastisch. Super Landschaft, eingebettet in Hügeln. Ich stand mal morgens beim Sonnenaufgang am Ufer auf einem Campingplatz und habe da drüber geguckt. Ich konnte mich nicht satt sehen. Und zwar war eigentlich traurig, dass der Sonnenaufgang so schnell vorbei war, eine Idylle. Und dann sind da auch nachts Fischer, die mit ihrer Hände arbeiten, noch ihr Geld verdienen, die einen Ertrag erwirtschaften, die ganze Nacht arbeiten, um was zu bekommen. Blöd ist nur, wenn es nicht funktioniert. Manchmal guckt man ja gar nicht so genau hin und guckt sich die Bedingungen gar nicht so genau an, um nicht sich damit beschäftigen zu müssen, dass wieder was wegbricht. Dass die Idylle vielleicht gar nicht so eine Idylle ist. Dass es gar nicht so viel Heimat ist, wie es eigentlich sein sollte. Dass es ein Kampf ist, die Familie zu versorgen. Und dass man Misserfolge hat. Und dass der gute Fang von der letzten Nacht in der kommenden Nacht schon wieder vergessen sein kann. Was ist für immer? Was bleibt? Uns wird eine ganz beeindruckende Geschichte, die heute das Thema sein soll, im Lukas-Evangelium berichtet, Lukas 5, ab Vers 1. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei, mit er ist Jesus gemeint. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. So viel zu der Idylle. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast tanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Also auch hier diese Dissonanz zwischen dem Wunderschönen, was wir in unserem Leben erleben dürfen, und dem, dass wir erleben, wir können es nicht festhalten. Wir können es noch nicht mal machen. So wie Jesus gesagt hat, niemand kann seinem Leben auch nur eine Spanne dazusetzen. Was bleibt für immer? Ich habe 4 Punkte. Am Anfang dieser Geschichte steht die Gnade. Am Anfang dieser Veränderung, die mit dem Simon Petrus, auch namentlich übrigens in diesem Text, vor sich geht, steht Jesus. Das ist der Anfang. Und das ist der erste Punkt. Fürchte dich nicht. Ist es jemand aufgefallen? Schon im ersten Vers steht: Jesus stand am See Genezareth. Jesus stand am See Genezareth. Was hat er da zu suchen? Das steht da rum. Er hat Petrus zu suchen. Er ist da wegen Petrus. Das heißt, in all dem, was Petrus begegnet, in all seinen Mühen, in all seiner Schwäche, in all seinen Misserfolgen, Jesus ist da. Das ist die erste große Gnade in diesem Text. Und Jesus ermöglicht, das ist die zweite große Gnade, die Petrus erlebt, Jesus ermöglicht Petrus einen großen Fang. Einen Riesenfang. Und was macht Petrus? Am Anfang wird er Simon genannt. Bei seiner Reaktion wird er schon Petrus genannt. Petrus freut sich nicht. Petrus ist nicht überschäumend. Petrus ist nicht happy. Petrus sagt noch nicht mal Danke. Was Petrus ist überwältigt. Petrus ist überwältigt von dem, dass Jesus da ist und dass Jesus in sein Leben eingreift. Und er geht auf die Knie. Und er sagt: Jesus, geh bitte weg. Ich kann mit dir nichts zu tun haben. Ich bin ein sündiger Mensch. Manchmal glauben wir ja, dass wenn Gott in unser Leben tritt und mit uns redet und wenn wir in die Nähe Gottes kommen, dann glauben wir, dass wir uns gut fühlen müssten. Das glauben wir. Petrus erschrickt vor der Größe Gottes. Und er macht, mit manchen Formulierungen komme ich nachher noch drauf, klar, dass dieser Jesus für ihn nicht nur ein Mensch war, sondern ein größerer. Und Petrus empfindet ganz stark diese Trennung zwischen ihm und diesem Jesus. Und er weiß: Jesus, ich kann dir und werde dir nie entsprechen, ganz egal, wie ich mich abracker. Ich habe mich die ganze Nacht abgerackert. Ich habe die ganze Nacht gekämpft. Und jetzt kommst du und greifst mit einem Handstreich in mein Leben ein, dass mir die Augen übergehen. Und er sagt damit: Jesus, ich habe das doch nicht verdient. Jesus, da ist eine große Distanz zwischen dir und mir. Ich bin ein sündiger Mensch und ich kann nicht über den Graben springen, den du gerade aufgemacht hast. Das steht mir nicht zu und das kann ich nicht. Und das ist nicht nur bei Petrus so. Das ist ein Muster in der Bibel. Das finden wir bei der Berufung des Jesaja, der gesagt hat: Ich bin ein Mann von unreinen Lippen, als Gott ihm begegnet ist. Und ich komme von einem Volk von unreinen Lippen. Gott, ich kann mit dir nicht in Gemeinschaft treten, ich muss vergehen. Das ist das, was Jesaja sagt. Das ist bei Mose so, das ist ein Stück weit so bei Johannes in der Offenbarung, als er berufen wird, die Offenbarung aufzuschreiben. Und die Antwort Gottes ist immer so wie hier, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und warum fürchte dich nicht? Nicht, weil alles in Ordnung ist in deinem Leben. Nicht, weil das gar nicht stimmt, dass du ein Mann unreiner Lippen bist. Nicht, weil das gar nicht stimmt, dass da eine Distanz zwischen mir und dir ist. Nicht, weil das gar nicht stimmt, dass wir sündige Menschen sind. Sondern weil ich dich von Herzen lieb habe, Petrus. Fürchte dich nicht. Wir sind ja im Reformationsjahr und das ist die Kernfrage für Luther gewesen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich diese Distanz überwinden? Die Aufklärung hat da manches kaputt gemacht nach der Reformation. Und wir reden uns manchmal selber ein, dass manche Dinge in unserem Leben, Gott ist ein liebender Gott, ja, Gott ist ein liebender Gott, wir sind schon so recht, wie wir sind. Das sagt Jesus hier mit keinem Wort. Aber er sagt, du musst dich trotzdem nicht fürchten. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, ist die Frage in der Reformation. Wie bekomme ich ihn? Ich bekomme ihn nur dadurch, dass ich anerkenne, dass es ein gnädiger Gott ist. Und dass ich auf ihn angewiesen bin. Nicht aus eigener Leistung. Wir können diesem Gott nichts bringen. Das ist das, was Petrus hier erlebt hat. Und das ist der erste Punkt, habt ihr es gemerkt, der erste Punkt in unserer Predigtreihe von vor 3 Wochen jetzt. Ich bin geliebt. Jesus, der nicht ohne Petrus sein will, steht am Ufer des Sees Genezareth, guckt sich das Ganze an und sagt, ja, es passt nicht alles in deinem Leben. Aber Petrus, ich liebe dich über alles. Das ist der erste Punkt, ich bin geliebt. Fürchte dich nicht. Und das Zweite, ganz am Ende steht, alles verlassen. Petrus ist aufgestanden und hat gesagt, ich will jetzt mit diesem Jesus leben, das ist super. Und Jesus, gut, wenn du ab und zu hier vorbeikommst, dann können wir mal wieder reden. Du darfst mir sagen, dass ich dich lieb hab, dass du mich lieb hast. Und dann ist mein Leben in Ordnung, dann habe ich endlich was zum Festhalten. So hat Petrus nicht reagiert, sondern Petrus hat alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Das ist die Folge dieser Liebe Gottes, dieser Gnade, die er erfahren hat. Jesus hat in der Geschichte einige, also auch Johannes und Jakobus und wahrscheinlich auch den Andreas, den Bruder von Simon Petrus, dazu berufen und bestimmt, sich ganz auf Jesus einzulassen und mit Jesus zu gehen und das Vorige zu verlassen und an Gottes Reich mitzubauen, Vollzeit quasi. Und Petrus hat gesagt, jawohl, das mache ich. Mache ich. Das heißt, aus der Gnade, die Petrus erlebt hat, folgt das Freiwillige sich herausnehmen lassen. Die Hinwendung. Die Hinwendung. Sich herausnehmen lassen aus meiner Ich-Bezogenheit. Sich herausnehmen lassen auch aus meinen Sorgen. Sich herausnehmen lassen aus dem, was mir Angst macht. Aus meinen kleinen Gefangenschaften, die ich habe. Sich hinwenden zu dem, der gnädig ist. Wir reden immer gern von Bekehrung und sagen, ja, also da ist jemand, dem ist die Liebe Gottes begegnet, dem ist die Gnade Gottes begegnet und dann muss er ein Gebet sprechen und alles ist gut. Das ist nicht Bekehrung. Bekehrung bedeutet Abkehr und Hinwendung. Und ich werde mich fragen lassen müssen, jetzt wieder neu nach dem Studium dieses Textes, und wir werden uns fragen lassen müssen, von was müssen wir uns denn abkehren, weil Gott mit uns gnädig ist. Petrus drückt es durch eine Formulierung ganz klar aus. Da war also beim Fischzug, war so, Jesus sagt am Anfang, als er sagt, ich brauche dein Boot mal, Simon, lass mich mal aufs Wasser fahren, dann bittet er ihn. Da steht, er bittet ihn im Urtext. Das ist eine Bitte. Beim zweiten Mal sagt Jesus, das ist ein Befehl. Jetzt fahr raus und geh fischen. Das ist keine Bitte. Das ist ein Befehl. Und Jesus sagt, Petrus sagt, Jesus, hast du es nicht gesehen? Hast du es nicht gesehen? Ich habe mich abgerackert. Und es ist halt nichts. Ich habe einen Kommentar gelesen in der Vorbereitung von einem Theologen, der jetzt noch nicht so lange her am See Genezareth war und mit Fischern gesprochen hat, morgens, gleiche Situation, und gesagt hat, warum fahrt ihr eigentlich eine tagsüber raus? Und er ist ausgelacht worden. Er schreibt, die haben so reagiert, wie kann man bloß so blöd sein, wie kann man so bloß so hirnverbrannt sein und vormittags oder nachmittags tagsüber auf dem See Genezareth fischen. Wie kommt der auf die Idee? Er ist ausgelacht worden. Und Jesus sagt, Petrus sagt, Jesus, hast du es nicht gesehen? Wir haben die ganze Nacht schon gefischt. Was wollen wir denn da draußen? Und dann nennt Simon ihn aber Meister. Und das ist eine Majestätsbezeichnung. Das heißt, Petrus weiß, wem er sich unterzuordnen hat. Und Petrus weiß, wer die Autorität hat, jetzt in dieser Situation, in seinem Leben, in diesem konkreten Problem. Sagt Simon zu Jesus, Meister, auf dein Wort hin. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir wieder neu lernen, dass wir Jesus nicht nur als den kennenlernen, der uns neues Leben gibt. Nicht nur als den kennenlernen, der für unsere Schuld gestorben ist. Nicht nur als den Heiland kennenlernen, sondern auch als den Herrn akzeptieren müssen und annehmen müssen. Und ich glaube, da werden wir über Gehorsam reden müssen. Ich glaube, da werde ich nachdenken müssen über mein Leben. Wo bin ich denn gehorsam und wo bin ich nicht gehorsam? Auf dein Wort hin, sagt Simon. Entgegen aller meiner Erfahrungen, entgegen von all dem, was ich mache und was ich getan habe, ich möchte trotzdem vertrauen. Ich möchte es trotzdem machen. Das heißt, wenn wir von Bekehrung sprechen, sprechen wir nicht von einer Lebensübergabe. Wir sprechen von einer Lebensübergabe. Wir sprechen eben von einer Lebensübergabe. Wir sprechen nicht von einem Gebet. Wir sprechen nicht von einem punktuellen Moment, wir sprechen von einer Lebensübergabe. Jesus, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen und du bist der Chef. Das ist das, was Petrus hier zum Ausdruck bringt, indem er sagt, auf dein Wort hin. Es spricht alles dagegen, aber auf dein Wort hin gehe ich. Wir werden über Gehorsam sprechen müssen, wenn wir über Bekehrung sprechen. Und nicht jeder soll seinen Beruf verlassen. Also nicht jeder kriegt so einen Ruf wie den Petrus bekommen hat, es kommt mit mir und geh nach Papua-Neuguinea oder sonst irgendwo hin und lass das mal alles liegen. Aber jeder von uns ist berufen, und das ist das Zweite in unserer Predigtreihe, berufen in seinem Leben, sich hinzuwenden zu Jesus Christus. Und zwar in den konkreten Lebensentscheidungen, in den Alltagsentscheidungen, im Beruf, in der Familie, im Freundeskreis. Wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Und es wird nur gehen, indem wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Auf dein Wort hin. Das Dritte. Menschen fangen. Menschen fangen. Jetzt kommen wir dazu. Ich glaube, eure Tomaten werden auch irgendwann werden sie verwelken. Sie werden irgendwann aufgeben. Also ich hoffe, dass sie noch lange bestehen und dass es nächstes Jahr vielleicht 3 sind. Wäre auch schön, wenn ich die 3. dann kriege. Aber auch die Tomate wird irgendwann ein Ende haben. Genauso wie der Bauernhof, auf dem ich zum Teil groß werden durfte. Genauso wie eure Bauernhöfe übrigens. Genau wie eure Lebensgrundlage. Es wird irgendwann ein Ende haben. Was bleibt denn jetzt von meinem Leben? Was bleibt übrig? Ich habe mir mal über den Begriff Menschenfangen Gedanken gemacht. Klingt ja ein bisschen sektiererisch. Menschenfangen, so einfangen, ja, überreden, kommt her und hier kriegt er was, hier werdet er versorgt. So dieses, ja, Bestechung. Aber mir ist auch was anderes eingefallen. Es spielt sich ja auf dem Wasser ab. Auf der Tiefe. Jesus schickt Petrus auf die Tiefe. Und Wasser und Meer, das Galiläische Meer, wird der See Genezareth auch genannt, ist in der Bibel manchmal ein Bild für was Böses, was Tiefes, was Dunkles. In der Offenbarung kommt der Drache aus dem Meer. Und dann sind mir die Bilder eingefallen von Menschen, die von Afrika versuchen, nach Europa zu kommen und auf dem Meer ertrinken. Menschen fangen. Kann sein, dass Jesus das meint, dass uns diejenigen, die am Ertrinken sind, nicht egal sind? Dass eine Lebenshinwendung zu Jesus bedeutet, dass wir eine andere Perspektive einnehmen müssen auf unsere Mitmenschen? Da sind welche am Sinken. Was kann denn denen Besseres passieren, als dass sie jemand auffängt? Und dann ist mir eingefallen, dass in meinem Umfeld auch einige sind, die gefangen sind, die drohen unterzugehen, weil sie diesen gnädigen Gott noch nicht erlebt haben. Wir singen das so leicht und sagen das so leicht, Gott ist das Größte in unserem Leben und Gott bringt uns durch und wir haben ewiges Leben. Aber wenn wir das wirklich glauben würden, dann würden wir es denen erzählen, die es noch gar nicht wissen. Wenn das wirklich die beste Botschaft der Welt ist, dass es einen gnädigen, vergebenen Gott gibt, der aus meinem Leben was Bleibendes macht, der mir ewiges Leben schenkt, der für mich garantiert, dass ich auf dem himmlischen Bauernhof sein werde und wirklich zur Ruhe komme und er alle Tränen von meinen Augen abwischen wird, Gott selber wird meine Tränen abwischen. Wenn wir das wirklich glauben, dann können uns diejenigen, die das nicht wissen, nicht egal sein. Es kann uns nicht egal sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Fülle des Lebens zu bringen. Johannes 10, Vers 10. Den Fernen und den Nahen. Ich bin gekommen, allen die Fülle des Lebens zu bringen. Wenn wir das wirklich glauben, dann muss unser Leben anders aussehen. Dann wenden wir uns täglich Gott neu hin. Und dann wenden wir uns täglich den Mitmenschen neu hin. Es gibt Parallelen zu Johannes 21 von diesem Text. Da ist nochmal so eine Szene, wo die Jünger fischen. Jesus schickt sie nach der Auferstehung nach Galiläa, sagt, geht fischen. Oder macht sonst irgendwas, aber wartet dort auf mich. Und eine ganz ähnliche Szene, die Jünger fischen und fangen nichts die Nacht über. Und dann kommt der wunderbare Satz, und am Morgen, als der Morgen kam, als die Sonne aufging, als diese Idylle da war am See Genezareth, da stand Jesus am Ufer. Glaubt ihr, dass der nicht die ganze Nacht schon da gestanden ist? Als der Morgen kam, stand Jesus am Ufer und nachdem es wieder einen wunderbaren Fischzug gab und Jesus den Jüngern gesagt hat, fahrt nochmal raus, fischt nochmal, haben sie ihn erkannt, erst danach. Und was dann so wahnsinnig spannend ist, ist, dass sie an Land kommen. Petrus kann es mal wieder gar nicht abwarten. Der rennt los, nackt zu Jesus und sagt, Jesus, endlich bist du da. Und dann sieht er, Jesus hat das Frühstück am Ufer schon vorbereitet. Da lagen die Fische schon auf dem Grill. Das heißt zum einen, in alledem, was wir tun, um das Reich Gottes auszubreiten, um uns Menschen zuzuwenden, versorgt Gott uns. Und es geht noch weiter. Jesus, der schon die Fische auf dem Grill hatte, sagt dann zu den Jüngern, bringt mir eure Fische. Auf ganz wunderbare Art und Weise, die ich nicht verstehe, sind wir Teil der Rettungsaktion von Jesus für die ganze Welt. Wir sind diejenigen, durch die Jesus wirken möchte. Bringt mir eure Fische. Die liegen schon auf dem Grill, aber Jesus sagt, bringt mir eure Fische. Gibt es was Größeres? Als wir uns mit dieser Predigtreihe beschäftigt haben und dieses Motto entworfen haben, geliebt, berufen und für immer, da war uns Johannes 15 wichtig. Und da heißt es, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und da heißt es außerdem, ich hab euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also wenn wir was Bleibendes in unserem Leben erreichen wollen, und das ist wieder das gleiche Muster bei Petrus, bei Paulus, bei Jesaja, dann werden wir nicht umhinkommen, als uns ganz diesem Jesus zu verschreiben und für ihn Frucht bringen. Wir verwechseln Gott manchmal mit jemandem, der unsere Gebete erhören muss, damit wir gut durchs Leben kommen. Wir beten ja viel für Bewahrung. Wir beten ja viel für dafür, dass unsere Kinder ihre Prüfungen schaffen. Und da meine ich jetzt auch mich. Wir beten auch viel dafür, dass die anstehende Geburt gut geht und dass das Kind gesegnet wird und dass es aufwächst und genug zu essen hat und so weiter und so fort. Wir beten viel. Aber wir beten oft in einer, also das ist jedenfalls, das muss ich bekennen, wir beten oft in einer Ich-Bezogenheit. Wie wäre es, wenn wir wieder anfangen würden zu beten, dass Gott aus unserem Leben was Bleibendes macht? Das wirklich zu unserem Anliegen machen. Zu sagen, wenn mein Leben was Bleibendes erwirken soll, dann muss Gott es machen, bringt mir eure Fische. Ich mache was draus, sagt Jesus. Wie wäre es, wenn wir da wieder ganz neu drum beten würden? Nicht nur, dass Gott unsere persönliche Situation gedeihen lässt, uns Erfolg verschafft. Lasst uns dafür beten, dass Gott Erfolg hat durch uns. Und das ist das, was Paulus meint in 1. Korinther 9, wenn er sagt, ich habe alles versucht, ich habe alles gemacht, ich bin allen alles geworden, um einige zu gewinnen. Um so ein paar Fische zu bringen. Und auch da dabei ist es doch so, dass es nicht wir sind, die das machen. Sondern dieser Paulus, der unheimlich viel für Jesus bewegt hat, schreibt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Der wird eurem Leben bleibende Frucht schaffen. Der wird eurem Leben was Bleibendes geben. Gott hat jeden von uns erwählt. Gott hat seinen Willen und seinen Plan für jeden Einzelnen von uns. Davon bin ich überzeugt. Und Gott wird ihn bestimmt vollenden. Das vierte, die Netze konnten es nicht fassen. Also die Boote sind fast untergegangen. Mitten in unserem Leben offenbart sich Jesus als unser eigentlicher Reichtum. Petrus hat nicht gesagt, danke für die Fische, sondern er hat gesagt, Jesus, es ist unglaublich, dass du da bist. Petrus konnte wahrscheinlich mit den vielen Fischen gar nichts anfangen, wir sollen die alle essen. Aber Jesus Christus selber hat in sein Leben eingegriffen. Jesus hat gesagt, Petrus, da wo du gerade bist, da bin ich auch. Und das eine, was uns niemand mehr nehmen kann, das eine, was bleibt, ist unsere Verbindung zu Gott. Wenn wir jetzt alle auf unser Leben gucken, wir sind alle jetzt, ich bin jetzt mal 40 Jahre weiter, ich wäre mal 40 Jahre weiter und liege auf dem Sterbebett, ist es da noch wichtig, welches Auto ich gefahren habe? Und das sage ich auch aus meinem persönlichen Leben. Ich liebe Autos. Wirklich. Aber ist es da noch wichtig, welches Auto das letztlich war? Ist es da noch wichtig, auf welchem Bauernhof ich groß geworden bin? Ist es da noch wichtig, wie groß die Ernte war, die ich eingefahren habe? Oder ist es da wichtig, dass Jesus sagt, und ich werde dich mitnehmen? Ich stehe hier am Ufer. Nicht am Sonnenaufgang, sondern am Sonnenuntergang und ich werde dich mitnehmen. Paulus, der was ganz Ähnliches erlebt hat, war aber noch viel krasser als Petrus, der hat nicht nur einmal geschrieben, sondern häufig geschrieben, freut euch, jetzt freut euch. Freut euch nicht, dass ihr nichts gefangen habt, sondern freut euch, dass Jesus am Ufer steht. Das ist auch so eine Hinwendung. Das ist eine Hinwendung zur Freude. Das ist eine Hinwendung zu Gott. Und ich glaube, wir werden, wenn wir auf die Freude an Gott warten in unserem Leben, nicht umhin können, uns wieder neu ihm zuzuwenden und uns klarzumachen, was er für uns getan hat und wer er eigentlich ist. Der Schöpfer, der außerhalb von der Schöpfung ist, der mir sagt, Matthias, ich möchte nicht ohne dich sein. Der wird bis zum Ende treu bleiben. Und deswegen sagt Paulus, freut euch. Ich lese mal aus dem Philipperbrief, war gestern Tagestext, zufällig. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Modernere Übersetzung, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Freut euch, freut euch, freut euch. Und euch gibt es umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und nicht auf unsere eigenen Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Nicht unsere Leistungen. Wo kämen wir denn dahin? Nicht unser Vorrecht. Ich habe nicht mehr Rechte als irgendein anderer, obwohl ich es manchmal glaube. Aber ich habe Jesus Christus und der soll mein ganzer Stolz sein. Dabei hätte Paulus, wie er ausführt, genug Grund, auf sich stolz zu sein. Aber er sagt, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, das, was ich mir selber gefischt habe, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, ist die neue Genfer Übersetzung, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, jeden Tag neu im Alltag. Und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Reißt uns das noch vom Hocker, dass wir von den Toten auferstehen werden? Nicht aus eigener Leistung, nicht aus eigenem Vorrecht. Wir haben Gott nichts zu bringen, sondern weil Gott uns gnädig ist. Und das ist das, was bleibt. Wir werden von den Toten auferstehen. Eigentlich wäre jetzt so in anderen Gemeinden, wäre da jetzt ein Amen oder ein Halleluja dran. Also wir werden von den Toten auferstehen. Ja, so ist es. Und das ist was, was uns keiner mehr nehmen kann. Das ist das Bleibende in unserem Leben. Und wenn wir in diesem Leben uns schon zu diesem Gott, der uns von den Toten auferwecken wird und der eingreift in unser Leben, zuwenden, dann wird unser Leben bleibende Frucht bringen. Punkt. Jesus sagt nicht, ihr werdet vielleicht unter bestimmten Umständen Salz und Licht sein. Er sagt, ihr seid Salz und Licht. Wir sind in dieser Welt das Salz in der Suppe. Hab ich noch eine Minute? Eine Minute. Ich bin wirklich gleich fertig. Wir werden von den Toten auferstehen. Zurück zum Bauernhof. Meine Oma, die ich so unendlich geliebt habe, war in ihren letzten 7 bis 8 Jahren dement. Und es wurde immer schlimmer. Und es hat sich schon so ein Schatten auf diesen Bauernhof gelegt. Und es wurde Nacht. Und es war eine Menge Stress. Meine Tante hat bis zum Schluss dafür gesorgt, dass sie nicht ins Altenheim musste, sondern dort versorgt werden konnte, mit hohem Einsatz. Mein Großvater auch, so lange gelebt hat. Aber es wurde halt immer schlimmer. Und irgendwann war es nicht mehr so spaßig, auf den Hof zu kommen, sondern es war anstrengend. Man musste beim Putzen helfen, man musste beim Waschen helfen, man musste sie auf die Toilette setzen, man musste ihr den Hintern abwischen. Das bröckelt. Und eines Morgens ist sie gestorben. Und wisst ihr, was der Lehrtext war an dem Morgen? Als der Morgen kam, stand Jesus am Ufer. Das war der Lehrtext. Was mich bis heute unendlich bewegt, weil ich genau weiß, dass dieser Jesus in der Dunkelheit schon da war. Der ist nicht erst im Morgengrauen gekommen. Der war in der Dunkelheit schon da. Und er hat ihr Leben wieder ganz neu hell gemacht an diesem Morgen. Und er lässt sie von den Toten auferstehen. Amen.